zu viel. Der Mental Health Podcast. Powered by Valeara.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zu viel, der Mental Health Podcast. Mein Name ist Lars Tunz Feuerborn und mit mir sitzen hier heute zum einen Christian. Hallo Christian.
Hallo Lars.
Und Christoph Seebacher. Hallo Christoph.
Hallo Lars.
Du bist, wenn ich mir das jetzt hier richtig aufgeschrieben habe, bist du psychologischer Psychotherapeut?
Ja, ich wusste nicht genau, wie ich mich nennen soll. In Österreich bin ich Hypnosepsychotherapeut, aber hier in Deutschland muss ich einen anderen Namen nehmen.
Braucht es einen anderen Titel, ja. Wir möchten heute darüber sprechen. Es ist ja nun mal so, viele Menschen suchen nach der richtigen Diagnose, doch vielleicht ist die wichtigere Frage, wer sitzt mir eigentlich gegenüber? Und die heutige Folge heißt, die Diagnose hilft oft nicht, die Beziehung schon. Das habe ich mir so überlegt.
Oh, das ist schön.
Oder?
Ja.
Das ist doch genau der Titel passend zu dem, was wir heute besprechen wollen. Aber Christoph, stell dich doch mal vor im Sinne von, was so dein Arbeitsfeld ist, was du so machst.
Ich arbeite auf der Valeara Fachklinik Bad 9a, auf der Akutstation und Aufnahmestation und fakultativ geschlossen ist. Der einzige, wo man die Türen zumachen kann, kann man dazu stehen, wie man will, heißt aber auch, dass da Menschen sind, auf die man besonders gut aufpassen muss, denen es besonders schlecht geht teilweise. Oder Menschen, die sehr lange sind und ein sehr sensibles Miteinander brauchen, damit es ihnen auch weiterhin gut geht.
Mhm. Was sind denn so die häufigsten Gründe, die jetzt gerade auf so einer Akutstation wie bei dir der Grund sind, dass Menschen kommen?
Das ist insofern, also ganz häufig kommt, Mensch möchte sein Leben beenden. Das ist so häufig, Mensch sagt, ich möchte sterben oder ich stehe schon irgendwo, wo es gefährlich ist. Polizei kommt, sammelt den Menschen ein, bringt ihn zu uns. Das ist so der häufigste Aufnahmegrund gegen den Willen des Patienten, wenn man so möchte, wo dann die Tür zu ist. Gibt noch seltenst manchmal aber doch andere Menschen, die den Kontakt zur Realität verlieren. Die Stimmen hören oder Dinge anders wahrnehmen, wo die Fantasie Realität wird, im schönsten oder im hässlichsten Sinn. Und die sind dann oft länger bei uns. Und dazwischen ist so alles andere, was es so gibt. Ja.
Auch also bis hin zu also jetzt in dem Feld kann man ja fast schon sagen, bis zu der einfachen Depression, wenn du natürlich mit ganz anderen Fällen tagtäglich zu tun hast. Aber kommen dann Leute mit Depressionen auch auf deine Station oder eher nicht?
Es ist lustig, ich habe nämlich genau das vermieden jetzt, die konkrete Diagnose zu sagen, sondern habe den Anlass erwähnt, weil ich mir dachte, naja, oberflächlich ist das ja alles so einfach. Ja, jemand, der ist in Not, sagt, ich möchte mein Leben beenden, Polizei, Feuerwehr, wer auch immer, ein Mensch kommt zu uns und dahinter liegt dann bestimmte Problemlage, die man letztendlich irgendwie bezeichnet. Ja. Kann man Depression bezeichnen, manchmal eben nennt man es, meistens steht ja depressive Episode und irgendwas anderes noch dabei, absichtliche Selbstbeschädigung oder so irgendwas. Ne?
Wir wollen gar nicht so in die Tiefe reingehen. Lasst uns mal heute darüber sprechen, vor allem, ja, welche Erwartungen bringen Menschen eigentlich so mit? Also, dass wir einfach mal über das Thema Therapie heute im Allgemeinen sprechen, das finde ich ganz wichtig. Frage an dich, Christian. Warum wünschen sich viele Betroffene zunächst immer eine Diagnose? Was ist das Ding, dass PatientInnen immer eine Diagnose erstmal brauchen? Wir über Diagnosen, bei dir weiß ich ja sowieso, was du davon immer so hältst, vor allen Dingen von einigen Begriffen. Aber was denkst du, ist da so der Grund?
Ich finde die Frage sehr schön, aber natürlich auch den Anlass unseres Gesprächs heute, weil in der Tat geht mir das Herz auf, wenn wir von einem anderen Blick kommen, eben nicht von dem Diagnoseblick. Aber ich denke, als erstes komme ich ja mit mir selber nicht zurecht. Ich spüre Dinge unangenehm. Fühle mich fremd und wenn ich eine Diagnose bekomme, bekommt sozusagen das Ganze erstmal einen Namen und ein Gesicht und auch eine vermeintliche Sicherheit, wo ich mir dann als Patient denke, naja gut, dann ist das Ding jetzt benannt und dann kann man das mit ein paar Algorithmen runterarbeiten und reparieren. Also so wie wenn ich in die Autowerkstatt fahre und dann sagt der Mechaniker, dann ist der Anlasser kaputt und dann wird der repariert. Also wahrscheinlich so von dem Bild am Anfang auch, dass die Patienten ja zu Therapeuten oder zu Ärzten kommen, bitte repariere mich.
Wie siehst du das?
Ja, Diagnose gibt Sicherheit. Also gibt Sicherheit einerseits. Für mich ist ja psychische Problematik primär dadurch definiert, dass etwas passiert, was ich selber nicht mehr kontrollieren kann. Mhm. Irgendwas entgleitet mir und das stört mich in meinem Lebensgestaltung, Umfeld, Beziehung, überall. Und das kann so schmerzhaft sein, dass ich mir denke, naja, es geht nicht mehr außerhalb, ich muss in der Klinik. Oder aber ich weiß gar nicht, was ich tun soll und habe Glück und mich rettet jemand und dann bin ich auf einer Klinik nach einem sehr gefährlichen Tun. Wenn ich dann eine Diagnose bekomme, dann habe ich tatsächlich als Betroffener das Gefühl, es gibt was und damit kann man was tun. Und als Behandler, und ich glaube, die Seite darf man nicht übersehen, gibt es auch ganz viele Menschen, die so Sehnsucht haben, danach zu sagen, ah, sagen wir, was ich tun soll mit den Menschen. Mhm. Und da gibt es ein Manual, Das schlagen wir auf und das beten wir runter. Und wenn wir fertig sind mit dem dritten Gebet, dann ist der Patient zum Teil, ist natürlich Quatsch. Aber
ja.
Es gibt Sicherheit, aber es kränkt das Individuum aus meiner Sicht, weil jeder Mensch ist so unterschiedlich anders. Das tut fast weh, wenn jemand mir sagt, haben wir ein Manual zu? Ich meine, bitte nicht. Aber
ich finde es total schön, weil du ja auch dem Behandler sagst, also wir haben ja auch den Druck, wir wollen machen, wir wollen helfen. Und wenn wir dann was fassen können, dann wollen sowohl der Patient und der Behandler irgendwie manual ausagieren, was machen. Und mitunter ist eben das Machen dann die vermeintliche Sicherheit. Ich habe in der Somatik ja das Gleiche. Dann haben wir einen Herzkatheter gemacht, dann haben wir da irgendwie reinoperiert, dann haben wir was gemacht und dann kann man einen Haken dahinter machen, dann ist gut.
Gehen wir mal in die therapeutische Beziehung. Ist es der wichtigste Wirkfaktor einer Therapie? Ich persönlich sage jetzt einfach mal ja. Was versteht man denn eigentlich unter einer therapeutischen Allianz?
Wir müssen mal ein bisschen vorher anfangen, glaube ich.
Ja.
Ich brauche einen Auftrag. Also nämlich in dem Sinne, wenn ich als Therapeut tätig werden soll, dann muss ein Auftrag her. Mhm. Und den Auftrag gibt mir der Patient, weil wenn das irgendwer anderer macht, dann wird es schwierig. Das gibt es auch, ja, dass jemand sagt, Therapie statt Strafe und ähnliche Konzepte, da bin ich ja nicht tätig. Halte ich für immer sehr schwierig. Bei Familie sitzen sowieso noch mehr Leute herin. Mhm. Da sitzt das Kind und dann sitzen die Eltern da, egal ob sie jetzt hier sind oder nicht da, die sind immer präsent. Aber wir machen einen Auftrag und ein Patient sagt zu mir, ich möchte gerne, keine Ahnung, ich möchte gerne meine Ausbildung fertig haben oder ich möchte gerne meine Partnerschaft so führen, dass sie für mich führbar ist und nicht mir jeden Tag einschießt, er liebt mich, er hasst mich, ich liebe ihn, er hasst mich, keine Ahnung, was weiß ich, wie das geht. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich muss mir wehtun. Und dann kann ich sagen, gut, also du möchtest stabilere Emotionen haben, wenn du mit Menschen agierst und du möchtest dir nicht wehtun, wenn du unter Druck kommst. Das ist ein Auftrag, den kann ich annehmen und kann sagen, dann lass uns schauen, wie wir da hingehen.
Mhm. Christian?
Ich würde als erstes mal die Frage nochmal umdrehen, weil du sagst ja selber von dir auch, aus deiner Sicht, aus deinem Gefühl ist diese Beziehung zwischen Therapeuten und Klienten sowas eminent Wichtiges. Und dann hast du uns ja schon auch in anderen Folgen gesagt, dass du selber auch Therapie gemacht hast. Kannst du das dann, war das eben auch dein Erleben, aber warum war es denn für dich so wichtig? Was war denn da das, was du da gespürt hast dabei, dadurch, dass du dich in einer therapeutischen Beziehung bewegt hast?
Also finde ich es ja ganz schön, dass wir schon die Möglichkeit haben, ja auch hier bei uns in Deutschland und auch anderswo, aber dass wir diese, jetzt komme ich auf den Namen nicht, wie heißen die Sitzungen, wenn man sich kennenlernt?
Probatorische Sitzungen.
Danke, ich bin gar nicht drauf gekommen. Dass wir die probatorischen Sitzungen haben, wo wir ja genau gucken können, ist dieses Verhältnis okay, also können wir da zusammenarbeiten und also zusammen auch behandeln. Und bei mir war es halt schon des Öfteren so, dass ich vor Leuten saß und gedacht habe, auf gar keinen Fall. Ich zum Beispiel habe so das und eigentlich ist das wiederum interessant, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ich bin nie zu Männern gegangen. Naja, jetzt guck mal, also nur mal so für die, wir haben ja kein Bild. Simone sitzt nämlich auch noch im Raum. Hallo Simone an dieser Stelle. Aber Simone und Christian neigen beide den Kopf, weil man muss dazu sagen, wir haben jetzt schon viel über mich besprochen, Christoph, das weißt du jetzt nicht, aber das könnte vielleicht auch an meiner Vergangenheit liegen, dass ich nicht zu Männern gehe. Also ne, das meine ich, dass ich da jetzt so ein bisschen vom Kopf her gerade denke, ah ja, ist auch irgendwie ein Muster. Aber ich bin halt immer zu Frauen und für mich brauchte es immer jemanden, ich saß vor Leuten, die dann so eine sehr leise Stimme und das ist natürlich alles. Und wenn jemand schon so anfängt, so ganz mich so in Watte zu packen im Gespräch, da flippe ich aus. Das ist, also da fühle ich mich, da fühle ich mich direkt, ich weiß nicht wieso, aber als wenn einer trotzdem einen so nach unten stellt so ein bisschen. Das fühlt sich nicht nach Augenhöhe an. Und ich habe lieber jemanden, der dann auch mal wirklich durchgreift oder auch mal sagt, also das ist jetzt wohl der absolute Schwachsinn, was Sie hier reden. Also ich brauche da schon so ein bisschen mehr Konfrontation dann auch. Das weiß ich zum Beispiel aus meiner Erfahrung heraus. Aber ich habe Sachen erlebt, auch wenn ich daran denke, an meine Mutter zurückdenke, was da für Therapeuten teilweise durchs Land gezogen sind, dann muss ich da wirklich sagen, es ist schon Wahnsinn, was man so erlebt. Also es ist schon krass. Ja.
Ich finde das total schön, dass du durch deine Frage jetzt das Ganze noch eine Spur ins Feinere gebracht hast, ja, weil dieses Ich brauche einen Auftrag, das ist klar, ja, das ist simpel, aber das noch Feinere wäre ja das zwischenmenschliche Passen, dass wir ganz schwer verbal festmachen können. Also es ist fast nicht machbar. Mhm. Du triffst jemanden, du rätst mit dem und denkst dir, boah, bitte, ich hoffe, wir verbringen nicht zu viel Zeit miteinander. Und das darf auch sein.
Das ist schon spannend, wie schnell das geht. Gestern war ich beim Einwohnermeldeamt und da saßen zwei nebeneinander in so einem Raum. Und die für mich zuständig war, war alles gut. Und die hatte einen Nachbarn neben sich sitzen, habe ich gedacht, ey, wenn ich neben dem den ganzen Tag sitzen müsste, bei der Stimmlage, ich würde, glaube ich, irgendwann verrückt werden. Also das ist so... Es ist schon interessant, wie viel Stimme ausmacht, einfach.
Ja, Stimme und was für mich schwer zum Auseinanderhalten ist, immer noch, obwohl das ja eigentlich eh mein Job ist, ist, wie viel ist es Projektion eigener vergangener Erfahrungen und wie viel ist tatsächlich noch einen Hauch feiner gesehen, das Stimmende und das Passende, sodass man auch arbeiten kann. Weil es kann ja auch sein, ich fantasiere jetzt mal, ich habe eine rigide Mutter, die ist streng gewesen, habe ich als Jugendlicher ungerecht empfunden und vielleicht ist es gerade deswegen gut, wenn ich mit einer Frau zusammensitze, die mich irgendwie an meine Mutter erinnert, um das eben dann an der Therapeutin, die nichts dafür kann und die nie meine Mutter war, abarbeiten zu können.
Okay, wir haben Muster.
Wenn du nochmal die Frage stellst, warum ist diese Beziehung, warum ist es so wichtig, wenn wir mal gar nicht von der Diagnose kommen, aber wenn wir das der Gestalt interpretieren, dass du, wenn du eine Unruhe in dir selber hast, nicht mit dir im Reinen bist, bestimmte Muster sehr rigide, sehr zwanghaft immer wieder ausleben musst, dann hat das was zu tun, dass du in deiner Beziehung mit dir selber, in deinem Selbstkontakt irgendwo nicht, sagen wir mal, geschmeidig durchläufst und vermutlich auch in der Beziehung zu anderen. Das heißt letztendlich, wenn du dann über die Beziehung mit dem Therapeuten kommst oder der Therapeutin kommst, ist es als erstes Mal, wie du auch sagst, wichtig, dass sich ein Vertrauen aufbaut, dass ich überhaupt eine Basis habe, dass ich selber erstmal spüre, nimmt mich der wahr, nimmt mich der so wahr, wie ich gerade wahrgenommen werden möchte, kann mich denn der verstehen? Und über die Zeit ist auch die Veränderung der Beziehung, so wie du das sagst, es ist auf einmal möglich, dass ich da mit so einer rigiden, sehr strengen Therapeutin vielleicht auch einen guten Vibe habe. Ich kann das annehmen, das triggert mich auf einmal nicht mehr. Ist natürlich auch die Veränderung in der Beziehung. Wie verändere ich mich in der Beziehung? So ein Marker, entwickelt sich was? Geht denn was voran? Kann ich mich entwickeln? Kann ich mich vielleicht ein bisschen freier machen? Bin ich nicht mehr so gefangen in bestimmten Mustern, die ich habe?
Damit hätte sich dann auch die Frage erübrigt, kann Therapie ohne gute Beziehung überhaupt funktionieren, oder?
Ich kann es mir nicht vorstellen, wie das gehen soll, ja.
Ja, schwierig.
Wo ich angefangen habe, und Psychotherapieausbildung ist ja lange, bei mir ist es schon 35 Jahre her, da war in der allerersten Stunde, da denkst du dir hier 5 Jahre, musst du einen Haufen Zeug lernen, sagt der Dozent, der wichtigste Wirkfaktor eines Therapeuten ist erstmal, dass er authentisch ist. Und das macht schon 60% aus, ob eine Therapie gut oder schlecht läuft, egal was du für eine Technik hast. Aber du musst als Gegenüber, als Patient, als Klient das Gespür haben, da ist was Echtes, was ich wahrnehme. Gell?
Ja, das muss auf jeden Fall da sein, weil sonst kann ich da ja, also ich persönlich kann dann sonst nicht so dieses Vertrauen dahin auch aufbauen. So, das ist so das Gefühl. Was aber, wenn wirklich die Chemie nicht stimmt? Jetzt sag ich mal, ich habe jetzt eine Therapie angefangen und merke aber später auch erst, dass es vielleicht nicht klappt. Woran merkt man denn überhaupt, dass eine Therapie vielleicht gerade nicht so die richtige ist? Gibt es da Faktoren? Ich komme heute mit Fragen.
Nee, das sind gute Fragen. Ich habe gerade überlegt, weil du eben gesagt hast, was ist, wenn es später ist, ja? Mhm. So in der ersten Phase kann ich sagen, gut, das ist der Anfang, das ist das Beginnen, dass die Chemie, die stimmt, die nicht stimmt. Später, ich habe mir gerade überlegt, was ist, wenn es was mit einem Thema zu tun hat. Es muss ja vorher geklappt haben, sonst hätte es ja nicht begonnen. So. Und dann gibt es gewisse Themen, die hörbar, spürbar, sprechbar da sind in einzelnen Stunden und die sich aufbauen, immer wieder, so wie wie wenn die gleiche Titelmelodie sich immer einspielen wird. Ja, man denkt sich, wir reden heute über ganz was anderes, aber es ist schon wieder. Wenn dann die Stimmung plötzlich kippt, ist die Frage, wenn er ein wirklich guter Therapeut ist, dann muss er das merken und muss es thematisieren können, sodass es besprechbar werden kann, weil viel mehr was anderes habe ich doch nicht als die Sprache.
Also ich hatte mal einen Therapeuten, der wirklich, also eine Therapeutin, da ist das auch nicht so richtig durchgekommen. Und also da hatte ich auch teilweise das Gefühl, die weiß gar nicht, wovon wir gerade noch sprechen. Also dass das auch immer wieder neu aufgeführt wurde. Dann ist es eigentlich, das interessiert mich jetzt mal persönlich, ist es ein Unterschied, ob Therapeuten sich auch Notizen machen oder nicht und ob die während der Sitzung mitschreiben oder ist das interessiert mich einfach mal. Ist das ein
das
Ding?
Mitschreiben?
Oder, der Block. Oder, dieser Block, wie man es jetzt in jedem Film sehen würde, dass der da sitzt mit dem Block. Ich habe selten gesehen, dass meine Therapeuten mit einem Block da sitzen.
Aber man kann ihn super als Schutzfaktor benutzen. Ich kann den Block vors Gesicht halten. Aber jetzt im übertragenen und im realen Sinne.
Ja.
Ist natürlich Klischee zu einem gewissen
ja.
Teil. Es gibt Patienten, nicht jeden, aber es gibt ein paar, deren Problematik meine kognitive Struktur so weit verändern, dass ich mir am Ende der Stunde denke, was haben wir jetzt besprochen? Mhm. Also das sind oft Menschen, die im Persönlichkeitsstrukturbereich sich schwer tun, Konstanzen zu erleben, die innere Emotionalität so überbordend erleben, dass die Wahrnehmung des Außens völlig zerbröselt unter Umständen. Mhm. Und wenn ich mich auf die Menschen einlasse, was ich ja möchte, weil ich mit denen gemeinsam was tun machen möchte, ich möchte ja irgendwo hinkommen und die sagen, lass uns bitte gemeinsam 45 Minuten sprechen, dann bin ja anwesend. Und dann merke ich währenddessen, im schlimmsten Fall, ich hatte das einmal ganz am Anfang gehabt beim Menschen, der hatte dann allerdings doch eine relativ heftige Problematik mit der Realität, weil ich mir denke, boah, mir wird so leer im Kopf, als hätte jemand mir irgendwas ins Wasser getan und ich kann jetzt nicht mehr denken. Mhm. Und dann brauche ich irgendwas, wo ich zumindest dieses aufschreibe, was ich jetzt gerade habe, weil es verschwindet in einer Minute.
Ja, okay, verstehe.
Ist aber nicht bei jedem Menschen, es kommt nicht oft vor.
Mir fällt noch ein, weil du hast was Schönes gesagt, ja, wenn das später ist, und du hast ja gesagt, ja, am Anfang hat ja die Beziehung gestimmt und dann ist es ja sehr, sehr spannend, wenn auf einmal die Beziehung nicht mehr stimmt. Und umso spannender ist es, wenn es vielleicht auch was Typisches ist bei den Patienten, was häufig vorkommt. Erst ist es eine tolle Beziehung, dann bricht es in der Beziehung. Wir hatten da auch neulich mal drüber gesprochen, auch über einen Freund von dir. Und ich habe sehr an eine Patientin gedacht, wo die Beziehung immer schon ein schwerer Fluss war, es nie so ganz gelungen ist, in Beziehung zu gehen. Warum? Weil genau das Thema der Patientin ist, ich bin vorsichtig, ich muss immer beobachten, bin ich richtig, bin ich falsch, resoniert das, was passt das? Und dann gab es einen Konflikt und ich habe zu sehr gekränkt, mir war es gar nicht bewusst und die Patientin ist aus der Beziehung rausgegangen. Mhm. Da haben wir natürlich eine ganz, ganz große Chance verspielt, das nicht durchzuarbeiten, durchzudringen, miteinander auszuhalten und ein Bewusstsein aufzubauen. Yes, auch wenn wir eine Störung haben, können wir uns daraus entwickeln. Es kann auch andere Lösungen gehen, wie weglaufen, abhauen, abbrechen. Also insofern ist es für Therapeuten eigentlich schon eine sehr spezielle Sache, wo ich persönlich dann auch immer schaue, mach's nicht mit dir als Therapeut alleine aus, sprich mit anderen, mach Supervision. Das ist eine sehr, sehr feine, sehr, sehr wichtige Sache. Und wenn es irgendwie möglich ist, das als Chance erstmal zu nehmen, ich als Patient Klient habe das Gefühl, ich möchte nicht mehr, aber es gelingt, in der Beziehung darüber zu sprechen, was ist es denn eigentlich, dann ist es eine Riesenchance der Entwicklung in der Therapie.
Also das hat ja bei mir auch eine Therapeutin geschafft, dass dieses Weglaufen und dieses schnelle Weg, was ich früher hatte, was dann mit der Zeit dann verschwunden ist. Aber ich bin ja auch diese ganzen Umzüge früher, dieses ganze schnell wieder weg, hier die Zelte abbrechen, da wieder neu anfangen, ist natürlich auch wieder der Kindheit geschuldet und diesem, was mir vorgelebt wurde. Aber das hat eine Therapeutin auch geschafft, das dementsprechend rauszubekommen. Jetzt stellt sich die Frage, darf man denn einfach eine Therapie wechseln, wenn man schon vorangeschrittener ist? Das sind ja dann keine probatorischen Sitzungen mehr.
Ich möchte mal kurz mich auf den Christian beziehen.
Ja.
Das ist nämlich genau der Punkt, dass das Muster sich ja in der Beziehung mit dem Therapeuten wiederholt, das ich in meinem Leben vielleicht thematisch auch habe und mich beschäftigt. Und wenn ich es dann mit der Therapeutin, mit dem Therapeuten lösen kann oder aufheben, auf eben so wie ein Marmeladenglas, ne? Das tue ich mal weg, dann kommt es aber wieder, es kommt eh wieder. Im Idealfall kommt es auf einer anderen Ebene wieder, dann kann ich auch Veränderung erreichen. Und daran schließe ich jetzt das, darf ich denn wechseln? Rechtlich und Krankenkassen, abrechnungstechnisch weiß ich es nicht, ja. Muss ich ehrlich sagen. Therapeutisch sinnvoll, weiß ich nicht, weil dann verpasse ich genau die Chance unter Umständen, die du angedeutet hast. Wenn jetzt tatsächlich ein massives Bruch passiert ist, in dem Sinne, dass da was kaputt
ist. Das ist was anderes
noch. Dann ist was anderes. Ja. Aber ich meistens glaube ich, ist eher so, wie du erzählt hast, Christian, das ist ein Muster, das sich zeigt, das wiederholt sich. Man denkt sich, den halte ich jetzt nicht mehr aus. Aber den halte ich eben so nicht mehr aus, wie ich ganz viele andere Menschen auch schon nicht mehr ausgehalten habe. Und deswegen sollte ich jemanden haben, der sagt, komm, wir halten das aus.
Soweit habe ich auch in meiner Vorbereitung gar nicht gedacht, dass das ja auch nochmal ein Punkt ist, der mit reinspielt, dass man...
Also es geht erstens kassenrechtlich, wenn du es dann, wenn es die Krankenkasse bezahlen sollte, dann ist erstmal für 2 Jahre Schluss. Wenn du einen Antrag gestellt hast, da musst du 2 Jahre warten, dann musst du es selber bezahlen. Aber natürlich, jeder ist frei, jeder darf das, aber es hat finanzielle Konsequenzen, wenn ich weiter Therapie haben will. Vielleicht ist ganz am Anfang noch eines wichtig, nämlich, welche Erwartungen haben wir denn wechselseitig als Therapeut und auch als Patient? Und wenn ich dann Diagnose, ich bin dein Problemlöser, als Erwartung dasteht und der Patient merkt dann irgendwie, naja, eigentlich ist der jetzt gar nicht so toll, so ideal ist er nicht. Erst fand ich ihn gut, der wird mir unbedingt helfen. Und dann spüre ich als Patient sozusagen Frustrationen. Vielleicht auch deswegen, weil ich am Anfang als Therapeut zu sehr Erwartungen geschürt habe. Ich werde dich retten. Du bist bei mir gut aufgehoben. Jetzt werden wir endlich die Probleme lösen, wo du schon 10 Jahre lang bei X-Therapeuten warst. Aber ich schaffe es auf jeden Fall, weil ich so gut bin. Wenn diese Dinge dann natürlich am Anfang sehr groß auf dem Tisch liegt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zum Beziehungsabbruch kommt oder da Störungen sind, natürlich deutlich größer.
Kommen wir nochmal zum Thema Diagnose. Welche Funktion haben Diagnosen eigentlich?
Eigentlich. Also im stationären Bereich muss das passieren,
ja,
damit man den Aufenthalt abrechnen kann. Und der Unterschied zwischen Somatik und Psychiatrie oder psychologischen Bereich ist ja, ich tue der Somatik jetzt vielleicht ein bisschen unrecht, ich gehe vom ganz am simplen Fall aus, jemand bricht sich den Finger.
Ja.
Das ist etwas, das kann ich einfach beobachten und ich kann das mit dem Röntgenbild festhalten und es gibt gewisse Maßnahmen, die tut man halt, wenn der Finger gebrochen ist, weil sonst heilt das nicht gut.
Ja.
Ich habe nichts, was ich schauen kann. Ich kann nichts sehen. Ja, ich muss das in der Sprache herausarbeiten. Ich kann beobachten, ich kann das Umfeld fragen. Ich kann den Patienten bitten, mir zu beschreiben, wie es ihm geht und dann das in gewisse Kategorien einordnen und daraus leite ich was ab. Ich fühle mich nicht wertvoll, ich fühle mich gedrückt, ich komme schlecht aus dem Bett, ich tue mir beruflich schwer, die Stimmung ist irgendwie so. Dann geht es so in Richtung irgendwas mit Stimmung, irgendwas Affektives, dann sowas Depressives. Das geht schon, ja. Aber es sind immer nur Interaktionen, es sind Beschreibungen, es ist ein konnotatives System. Also es gibt nichts zum Angreifen. Den Knochen könnt ihr rein theoretisch anfassen, sollte man nicht, aber könnte man. Ne? Ja, und daher ist eine Diagnose immer zu einem gewissen Maß ein Konstrukt.
Ja.
Und das muss man wissen. Und es gibt ein paar Diagnosen, die schillern, die kommen in Hollywood-Filmen vor, die kommen in Romanen vor. Und wenn jemand dann sagt, emotional instabile Persönlichkeitsstörung, Borderline-Typ, Das kann ich eintippen mit Netflix oder in irgendeiner anderen Firma, die mir einen Streaming-Anbieter, um jetzt korrekt zu formulieren. Mhm. Und dann finde ich Filme zu dem Thema. Nur das hat nichts mit der Realität zu tun.
Das finde ich ja sowieso, das ist ja genauso dieses Bild, wie ich eben schon gesagt habe, von der Therapie. Das ist da mit dem Blog, die auf der Couch liegen. Also ich habe in keiner Therapie bisher habe ich auf einer Couch gelegen. Ich habe immer auf dem Stuhl gesessen.
Wobei das spannend ist, also der Perspektivenwechsel, ich habe es selber bei mir schon ausprobiert. Mhm. Meine Frau hat es auch mal ausprobiert. Es ist unglaublich, was bei dem Perspektivenwechsel funktioniert. Im Übrigen, wenn wir nochmal von der Beziehung kommen, wenn bei mir Patientinnen neu kommen, große Anspannung, dann sitzen die gerne am Anfang an der Kante. Dann ist es an der Stuhlkante sehr aufrecht und dann ist es ein Beziehungsprogress, wenn sich die vielleicht schon mal anlehnen. Es ist ein riesengroßer Hub, kann das sein. Also ich habe auch so eine Couch, wenn man sagt, ja, legen Sie sich mal hin. Oder nehmen Sie mal nur eine Decke. Alleine die Decke nehmen ist schon so viel Bewegung nach vorne, aber in der Decke, ich habe dann auch so einen Ottomanen, also die Beine hochzulegen, was dann passiert in der Beziehung zwischen Patienten und Therapeuten, es hört sich sehr banal wahrscheinlich für unsere Hörer an, aber es sind unglaubliche Veränderungen.
Ich finde das gar nicht banal. Also nämlich liegen, sitzen oder so. Das Erste, was du beschrieben hast mit vorn sitzen, das ist ja fast weglaufen können. Da bin ich ja fluchtbereit. Das sind riesige Unterschiede im Sicherheitsbedürfnis und im sich sicher fühlen und damit auch im Öffnen, sagt man so allgemein, ja. Mhm. Aber es geht einfach auch sich offenbaren und sich verletzlich machen letztendlich.
Ja, und wenn ich die Verletzungen dann habe, das Offenbaren geht in einer Entspannungssituation mitunter deutlich leichter, dann habe ich auf einmal viel mehr, was ich sehen, was ich angucken kann. Und wir sagen ja zu viel, es kann dann an der falschen Position zu viel sein, vor allem wenn ich noch nicht die Werkzeuge ausgebildet habe, damit umzugehen. Und Werkzeuge, wenn wir wieder bei der Beziehung sind, ist vor allem, ich habe ein Vertrauen zu mir und ich habe Vertrauen zu meinem Therapeuten, dass eben die Beziehung hält, dass der mich nicht loslässt und dass ich es auch schaffe, das auch zu halten. Und bei den Diagnosen wäre ich eher so ein bisschen wie bei dir, dass ich sage, also Diagnosen sind für den Kostenträger, für die therapeutische Arbeit, bringt das
nicht zu viel. Das ist eher so eine Erwartungshaltung, oft halt aber auch von Patienten, die sagen, jetzt brauche ich diese Diagnose. Und da, wann werden diese Diagnosen möglicherweise auch zu eng oder einschränkend? Das kenne ich nämlich auch von Leuten, dass die dann da stehen und die halten aber ihre Diagnosen wie so ein Schutzschild vor sich und sagen nur noch, nee, das geht nicht mehr. Ich bin zum Beispiel, also meine letzte Therapeutin, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, da haben wir über ADHS bei mir gesprochen, dass die einfach gesagt hat, naja, wir können jetzt gerne dann gucken und dass sie da eine Diagnostik machen, aber was haben sie am Ende davon? Also ob sie es dann haben oder nicht, sie meinte halt nur, ich glaube sehr sicher, dass es bei ihnen vorhanden ist, aber wir verändern dadurch jetzt nichts, wenn sie es jetzt nochmal auf Papier haben, also in meinem Fall jetzt, ne? Das darf ich nicht verallgemeinern, es gibt da natürlich ganz andere Fälle, das haben wir jetzt auch hier schon besprochen, aber in meinem Fall war es auch völlig okay, weil es jetzt bei mir auch nicht gefühlt zumindest nicht so ausgeprägt ist, aber ich kenne halt auch Leute, die sich dann gar nicht mehr aus ihrem Kokon raustrauen aufgrund von Diagnosen. Und das halte ich dann auch für schwierig, weil die verpassen so viel Gutes dann auch dadurch.
Ja, also du hast ADHS, irgendeine Aufmerksamkeitsstörung angesprochen. Da brauche ich eine Diagnose, damit ich ein Medikament kriege. Oder ich kriege das Medikament und wenn es wirkt, sagt der Psychiater, hey, du hast die Diagnose, weil das Medikament wirkt. Das ist wirklich schwierig. Das ist spannend. Ich finde es immer spannend, das mit was Banalem zu vergleichen, wie eine kariöse Erkrankung der Zähne. Du gehst zum Zahnarzt, vielleicht dauert es länger, vielleicht ist es aufwendiger, aber irgendwann ist das Problem erledigt. Und du würdest nie heute erzählen, dass du vor 5 Jahren Wurzelbehandlung beim Zahnarzt brauchtest, ja? Auch wenn das weh tut und sehr einprägsam sein kann. Ja. Weil das vorbei ist, erledigt. Und wenn ihr eine psychiatrisch-psychologische Diagnose habt, die darf auch irgendwann nicht mehr aktuell sein. Das wäre ja eigentlich das Ziel der Behandlung, dass die irgendwann nicht mehr aktuell ist, selbst wenn ich sie brauche. Und mir ist dann noch was Zweites eingefallen mit den Diagnosen, weil du gesagt hast, eigentlich braucht man sie zum Abbrechen. Es gibt noch einen zweiten Punkt, wo ich glaube, wo sie hilfreich sind, wenn Teams in der Behandlung involviert sind. Jetzt im Krankenhaus, da bräuchte ich ja von dem Team, das ist Fachtherapeuten, Pflege- und Erziehungsdienst oder was auch immer, Ärzte, Psychologen, ich bräuchte eine gemeinsame Haltung am Patienten gegenüber.
Ja.
Und da wäre es hilfreich, wenn ich etwas hätte, was nicht so scharf ist wie eine klare Diagnose, aber eine Richtung vorgibt.
Eine Richtung vorgibt, ja.
So was wie eine Strukturdiagnose, ja, wo ich sage, das ist ein Mensch, der zerbröselt ganz schnell, wenn er unter Druck kommt und hat dann keinen Kontakt zur Realität und zur Beziehung mehr. Deswegen würde man herzlich darum bitten, dass man mit dem Menschen noch vorsichtiger umgehen als mit den anderen. Ja, das keine so Strukturniveaus wäre da was, was man sich ausborgen kann.
Ja, und damit sind wir schon fast am Ende. es geht immer so schnell. Ist auch schade. Ne? Es geht immer so schnell. Sagt ihr doch mal so als die Fachmänner nochmal zum einen für jetzt, was macht gute Therapie aus? Was brauchen Menschen, um sich wirklich zu öffnen? Welche Eigenschaften machen gute TherapeutInnen aus und was können Patienten selbst zum Therapieerfolg beitragen? So in die Richtung.
Gute Therapie wird ausmachen, eine klare, offene, wertschätzende Haltung. Du hast ganz am Anfang irgendwas von oben herab gesagt, von sich entwertet fühlen, wenn einen jemand so in Watte packt. Das hat was mit Ernst nehmen zu tun. Ja?
Ja.
Ich muss mich ernst genommen fühlen als Patient. Muss man nur überlegen, ob das Wort irgendwie passt oder ob man da was anderes findet. Und als Therapeut muss ich mir auch insofern ernst nehmen, als dass ich zwar was gelernt habe und viel Zeit und auch in Geld da reingesteckt, dass das was wird, aber eigentlich kann ich nicht glauben, dass sie mehr weiß. Ja, diese Fantasie, ich bin jemand, der jemandem was erklärt, ist Quatsch.
Ja, ja,
voll. Das geht nicht. Aber wenn ich zu jemandem sage, naja, du regulierst der Spannung, indem du etwas machst, was dir schädigt, sagt er, ja, ja, sie haben recht, das mache ich. Und dann kann ich schon sagen, ja, ich hätte bei denen, was man vielleicht probieren könnte, dass man die Spannung reguliert, ohne sich weh zu tun. Wollen sie, willst du, je nach Alter und Abmachung, ja, ich arbeite ja größtenteils mit Kindern, sind wir halt bei du manchmal, willst du das ändern?
Ja.
Und wenn er sagt, na, will ich nicht, dann muss ich das akzeptieren. Das meine ich mit ernst nehmen. Und das wäre für mich etwas, was Therapie ausmacht, als gute Therapie.
Ich glaube, ganz vorne, ganz am Anfang ist es nochmal wichtig, auch wenn ich jetzt Patient bin und so ein paar Marker brauche, wenn mir jemand gegenüber sitzt, der mir das Gefühl gibt, dass er Dinge besser weiß, wie du sagst, und dass er die Methode hat und genau weiß, wie die Lösung wäre, also andersrum gedacht, dann wäre ich erstmal skeptisch. Ich glaube, Therapie braucht vor allem auch Demut und Bescheidenheit. Therapie braucht auch Langsamkeit. Therapie braucht auch die Akzeptanz, dass wir zwischen Therapeut und Patienten aufbauen. Vieles ist unveränderbar. Es gibt Rahmenbedingungen, es sind Dinge, die können wir gar nicht therapieren, die werden wir auch nicht wegtherapieren können, sondern da geht es darum, dass wir gemeinsam versuchen, auch Dinge auszuhalten. Vielleicht ist gute Therapie auch die, dass wir akzeptieren, bestimmte Dinge eben nicht zu therapieren, sondern stehen zu lassen und vielleicht auch ausmachen, dass wir uns bestimmte Dinge mal gerade eben nicht anschauen, weil wir immer wieder schauen müssen, wie zahlt das Ganze im Hier und Jetzt ein. Also Therapie heißt auch, bin ich im Hier und Jetzt so weit im Leben, dass ich mein Leben durchstehen kann.
Und damit sind wir am Ende der Folge. Ich fasse das Ganze auf jeden Fall auch nochmal zusammen. Die Diagnose erklärt zwar etwas, aber sie bringt einen jetzt nicht weiter, sie hilft einem nicht unbedingt weiter. Und Vertrauen ist die Basis jeder Veränderung. Was ich nochmal mitgenommen habe, ist auf jeden Fall, dass die probatorischen Sitzungen unbedingt genutzt werden sollten, damit man einfach guckt, dass eine gute Beziehung da entstehen kann. Therapie ist ein gemeinsamer Weg und der richtige Therapeut darf sich auch richtig anfühlen. Und manchmal beginnt es nicht mit einer Diagnose, sondern mit dem Gefühl, endlich verstanden zu werden. Und damit vielen Dank, Christoph, dass du dabei warst.
Es war mir eine Freude.
Mir auch. Vielen Dank, Christian. Mit dir war es mir auch eine Freude, wie immer.
Und danke, Lars. Danke,
Christoph. Ich sage, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, abonniert und bis dahin. Bis nächstes Mal, bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Anlaufstellen und Hilfsangebote rund um das Thema seelische Gesundheit findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da oder drückt die Abo-Glocke, dann verpasst ihr keine Folge mehr.
Zu viel, der Mental Health Podcast, wurde dir präsentiert von Valeara. Hosted by Lars Tins Feuerborn, Simone Hoffmann und Dr. Christian Utler. Produktion Lars Tins Feuerborn.